Meine Damen und Herren, diesen Autor hier vorzustellen, käme gleich, als würde ich im Programmheft zum Jazzfestival Montreux erklären wollen, wer Bob Dylan sei. Martin Walser kurbelte mit seinen zahlreichen gewichtigen Romanen, Essays und Reden immer wieder Debatten an. Dies oft durch den Umstand, dass ein beträchtlicher Teil der Kulturöffentlichkeit nicht zwischen den Zeilen zu lesen oder zu hören vermag oder gar realisierte, wie Ironie in der Literatur funktionieren könnte. Seine Texte reiben sich am Leben, an dem, was hier und jetzt geschieht. Mit seiner sprachlichen Mannigfaltigkeit greift er ins Gedärm dieser Welt, der Kulturgesellschaft, Politik, Religion, samt der Alltagsgefälligkeit und reflektiert durch seine Wortarbeit. Trotz des immer wieder neu aufgewirbelten Streitstaubs scheint glücklicherweise seine Lust am Schreiben nie zu vergehen. Doch einmal hat es sich ausgeschwiegen zu dem Gedichtversuch von Grass über Israel, was man gut verstehen kann. Übrigens, soeben ist meine Lebensreisen erschienen mit Reiseberichten aus jungen Jahren. Sie veranschaulichen seine Qualität als genauer Beobachter und verrieten schon damals die Vorzeichen seiner großen Literatur. Wir freuen uns sehr, Martin Walser, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich lese also aus diesem Roman das 13. Kapitel. Beschränke mich auf die zwei Hauptpersonen, Maya Schneilin und Basil Schlupp. Und das beginnt, nachher wird es ein Briefwechsel, aber es beginnt in Berlin, im Schloss Bellevue, also beim deutschen Bundespräsidenten. Da ist der Basil und seine Frau, die sind eingeladen. Jetzt? Und an einer Feier teilzunehmen. Ich brachte Iris an ihren Tisch und bot ihr ihren Platz an und suchte meinen Tisch und meinen Platz. Dass ich zur Rechten der Frau des Bundespräsidenten sitzen würde, hatte mir der persönliche Referent mitgeteilt. Dass ich überhaupt eingeladen war, verdankte ich nur ihm. Bei irgendeinem Empfang hatten wir uns kennengelernt. Er hatte gerade mein Erfolgsbuch Strandhafer gelesen und war angeblich glücklich, den Autor selbst zu treffen. Und hatte gleich gesagt, Sie werden von mir hören. Die Frau des Bundespräsidenten wurde von einem feierlich wirkenden Protokollmann hergebracht. Sie wusste die Namen und Titel und Leistungen aller an diesem runden Tisch Sitzenden. Und dass sie das wusste, zelebrierte sie. Ich vergaß diese heraldische Orgie schon während sie stattfand. Dass die Dame links vom Tischherrn der Vorstellungsvirtuosin, dass diese Frau die Frau des heute hier zu Feiernden war, machte den Namen zur Botschaft. Frau Professor Dr. Maya Schneilin. Der Name ihres Tischherrn zerflog, aber dass er Hirnchirurg war, überlebte. Für die nächsten Namen und Titel und Professionen interessierte ich mich nicht, weil mich Frau Professor Schneilins Anblick beschäftigte. Und wie das zusammenbringen. Sie lehrt, und zwar Theologie. Das hatte die Veranstalterin so vorgetragen, dass die Tischrunde aufgefordert war, sich zu wundern. Mehr als bei Nobelpreisträger, Hirnforscher, Rechtshistoriker und so weiter sollten wir staunen, schaut diese Frau des heute Gefeierten an. Dann landete sie bei mir und da jetzt alle kannten, sollten jetzt alle auf alle trinken. Da ich vor dem Roten von dem fränkischen Weißen schon 3 Gläser getrunken hatte und Weißwein mich immer zu allem Unmöglichen reizt, ja mich manchmal regelrecht aggressiv macht, musste ich nach dem Rotweintrunk sagen, Das Leben ist zu kurz, um deutsche Weine zu trinken. Jetzt ein Durcheinander von Reaktionen. Die Frau des Bundespräsidenten rief die Herren aller am Tisch versammelten Fachrichtungen auf, Stellung zu nehmen zu dieser Aussage unseres Schriftstellers. Jeder antwortete mit dem facheigenen Vokabular, aber alle verurteilten meine Aussage rückhaltlos. Ich sagte dann, mir darf auffallen, dass sich an dieser einhelligen Verurteilung eines schlichten Satzes nur Männer beteiligt haben. Und sofort von drüben Frau Professor Schnallin, das heißt aber nicht, dass Frauen Ihnen zustimmen. Für mich heißt es nur, es gibt Sätze, über die können sich nur Männer streiten. Die Damen stimmten ihr heftig zu. Ich sagte, ich fühle mich widerlegt, aber nicht bekehrt. Frau Professor Schnallin, womit das Pseudo-Religiöse dieses Satzes endlich offenbar ist. Ich hob mein frisch gefülltes Rotweinglas, sagte zum Wohl und trank das Glas in einem Zug aus. Bevor ich das leere Glas auf den Tisch stellte, sah ich über das Glas zu Frau Professor Steilin hinüber. Aber sie lachte schon über etwas, was ihr der Hirnforscher noch schnell gesagt hatte. Wahrscheinlich etwas Satirisches über oder gegen mich. Der brachte seine Tischdame häufig zum Lachen und lachte selber kaum. Der erzählte ihr Zeug, lediglich, dass sie lache. Der zündete ihr Lachen an, dann schaute er zu, wie sie lachte. Aber sie lachte nie lang zum Glück. Es war ein Auflachen und Schluss. Dann musste der Hirnforscher schon wieder nachlegen. Aber das tat er offenbar gern. In mir war ein Selbstgespräch im Gang, das dieser Frau da drüben gewidmet war. Sie ist unverwechselbar. Ihr sah keine Frau gleich, sie sah keiner Frau gleich. Die Augen ein bisschen zu groß, die Nase ein bisschen zu deutlich, der Mund deutlich zu fest, kein locker schwellender Lippenmund und doch ein Mund, der darauf zu warten schien, einem anderen Mund gewachsen zu sein. Eine vibrierende Bereitschaft war dieser Mund. Und sie hat noch das Mädchen im Gesicht. Das haben viele, vielleicht alle, auch wenn es dann ein zerstörtes, beraubtes, misshandeltes Mädchen ist. Sie hat ein ganz unzerstörtes Mädchen im Gesicht. Diese Frau bemerkte mein zu ihr hinüberstarren überhaupt nicht. Sie bestätigte mir durch keinen Antwortblick mein Dasein und Hinüberstarren. Sie demonstrierte mir nichts als meine Nichtanwesenheit. Und alles, was sie mir demonstrierte, ging auf in ihrem Namen Maya. Dann war es davon soweit. Der Bundespräsident begrüßte die Anwesenden und sagte, warum er alle, die da waren, eingeladen hatte, den 60. Geburtstag von Professor Dr. Corbinian Schnallin im Schloss Bellevue zu feiern. Und bat den Gefeierten, uns jetzt, so gut es unsere Unbildung zulasse, sein Lebenskonzept ein wenig zu erläutern. Corbinian Schnallin wirkte leicht, sehr leicht. Aufs Podest kam er mit einem Satz. Er war ein wenig größer als der Bundespräsident. Er fasste das Pult mit beiden Händen, kein Manuskript. Und so fing er an. Zu sehen, was vor dir noch keiner gesehen hat. Das sei, habe er im ersten Semester gehört, das Ziel aller Forschung. Seins sei es nie gewesen. Trotz solcher Signale zur Abhaltung sei er dabei geblieben. Seine Lieblingstugend, die Genauigkeit. Passion for precision, so habe es einer in Stockholm bei seiner Dankrede überschrieben. Können wir die Moleküle etwas lernen lassen, was sie ohne uns nicht könnten? Oder können wir schneller lernen als die lerngierigsten Viren? Unser Unwissen wächst mit unserem Wissen, hat der von ihm verehrte Robert Huber gesagt. Und hat er gesagt, wenn er so einen Satz gesagt haben wird, ist er schon nicht mehr der, der er vor diesem schönen Satz war. Diese Konstellation, ein Mann wie der, eine Frau wie die, noch nie hatte ich erlebt, was für eine windige Figur ich war, Strandhaber. Und der da vorne hatte sich losgesagt von allen Karrieresprüngen, um der Menschheit direkt zu helfen, Adlershof, Medikamente nach Maß. Und das Gesicht der ihrem Mann zuhörenden Frau leuchtete. Ich griff nach dem Glas, trank es aus, hörte ihn noch sagen, seine liebe Frau, die jede Nuance seines Schicksals genauer erlebe, als er es auszudrücken vermöge, die habe ihm für diese feierliche Stunde einen Satz von Martin Heidegger überlassen. Fragen sei die Frömmigkeit des Denkens. Dann wird aufgestanden, und als sie als Erste aufstand und zielstrebig vom Tisch weg und zu ihrem Gefeierten hinging, der sie so innig in seine Rede hineingenommen hatte, da habe ich sie noch fast eine Sekunde lang ganz gesehen. Gesehen, wie sie Schritt vorwärts, Schritt hin zu ihm. Sie hat mir durch keinen Blick bestätigt, dass sie mich wahrgenommen hat. Ich suchte Iris und fand sie. Draußen sofort zum Taxi stand. Riemers Hofgarten, sagte ich so ruhig, dass Iris nichts merkte. Sie griff nach meiner Hand. »Du hast kalte Hände«, sagte ich. »Du nicht«, sagte sie. Ich beugte mich hinüber zu ihr und sagte ihr ins Ohr, »Ich liebe dich so.« Ihr Händedruck wurde ein bisschen spürbarer als sonst. Und dann schreibt er an diese Frau Professor. Sehr verehrte Frau Professor, Ihre Anschrift verdanke ich dem persönlichen Referenten. Schon seit 2 Wochen habe ich Ihre Anschrift und jeden Tag schrieb ich Ihnen und nie schickte ich Ihnen, was ich Ihnen schreiben musste. Bitte glauben Sie nicht, ich wolle bei Ihnen die zierlichen Lachexplosionen produzieren, die Ihr Tischherr Hirnforscher bei Ihnen so lässig abrief, als wären Sie eine Versuchsperson, die er auf Ihre Lachfähigkeit hin testen wolle. Ich mache keinen Versuch, mir Ihre Wirkung zu erklären. Dass ich Ihnen Belege für Ihre Wirkung gebe, kann ich nicht vermeiden. Nach so viel Geständnis darf nicht fehlen die Mitteilung, dass Iris und ich nach dem Bellevue-Abend miteinander geschlafen haben. Dass wir eine Liebesehe leben, lehrt mich eine Erfahrung, die einem Schriftsteller vielleicht deutlicher wird als einer Theologin oder einem Molekularbiologen. Solange man jede Woche 2-mal miteinander schläft, kann von Liebe nicht die Rede sein. Oft haut ja dann auch einer ab, dann weiß man, dass es nicht Liebe war, was die Nähe produzierte. Erst wenn das Geschlechtsleben nachlässt, aber das Gefühl nicht, erst dann empfiehlt es sich, das, was jetzt die Nähe produziert, Liebe zu nennen. Ich höre auf und hoffe, dass ich Ihnen diesen Brief, wenn ich ihn morgen lese, doch noch schicken kann. Dann antwortet sie: Lieber Herr Schriftsteller, wenn ich Frau Professor bin, sind Sie ein Herr Schriftsteller? Ihre Beobachtung meiner zierlichen Lachexplosionen. Wenn Ihnen eine Frau, eine Hirnforscherin, erzählen würde, dass Ihre dritte Scheidung Sie fast alle Ihre Schallplatten gekostet habe, wie würden denn Sie da reagieren? Ich merke, dass ich neben einem Konversationsvirtuosen sitze, der weiß, wie seine Nummern wirken. Und ich muss ihm bestätigen, dass seine Nummern gut sind. Da hatte er doch einen Mann zu begutachten, der seine Frau umgebracht hat und als Motiv nur angeben konnte, sie hat nie die Zahnpastatube von hinten nach vorne gedrückt. Es war furchtbar. Gerade Theologen und noch mehr Theologinnen müssen zeigen, dass sie zu allem auch noch lachen können. Und in solchen Situationen bin ich anstrengungslos professionell. Größte Serenität empfiehlt uns evangelischen Theologen der Lehrer aller Lehrer, den Sie natürlich nicht kennen, nur dass der Name einmal an Ihrem überlasteten Bewusstsein vorbeigerauscht ist, Karl Barth. Der Hirnforscher, das muss ich jetzt doch noch zugeben, hat mich dann noch mit einem Satz beeindruckt, den er angeblich zu seiner Frau gesagt hat. Wir hätten unsere Mängel auf mehr als 2 Kinder verteilen müssen. Für einen Hirnforscher doch gar nicht so schlecht. Ich habe versäumt, ihm mit Corbinians Satz zu antworten. Kinder sind Attentate der Natur. Dass Ihnen mein Lachen überhaupt auffiel, heißt für mich, Sie haben das Unangebrachte dieses Lachens gespürt. Ich war nicht gut. Und schon rufe ich mich mit Lukas zur Ordnung. Weh euch, die ihr jetzt lacht. Das trifft mich mehr als die zierliche Lachexplosion. Wie soll denn das gehen, Herr Schriftsteller? Fragt sie eine, die darauf angewiesen ist, dass Sprache befragbar bleibt. Noch zu Ihrer Beischlafstatistik. Mein Gefühl sagt mir, dass Sie, wenn ich jetzt davon nichts erwähnen würde, glaubten, Corbinian und ich hätten nach dem Bellevue-Abend auch miteinander geschlafen. Haben wir nicht. Also erfüllen wir Ihren Anspruch. Wir sind ein Liebespaar. Das sind wir wahrhaftig eben, weil wir nicht mit einer solchen Beischlafstatistik herumhampeln, die bei Ihnen das einzige Material für Erkenntnisgewinn ist. Ein kleines Beileid darf hier sein. Freundlich grüßend, Maya Schneilin. Dann der Basil Schlupp. Verehrte Frau Schneilin, so oft wie Ihren Brief habe ich noch nie Geschriebenes gelesen. Diese Handschrift auf diesem Papier. Ihr Brief ist eine Wiese. Ich habe auf dieser Wiese gegrast, Tag und Nacht. Und jetzt verabschiede ich das Bild Wiese und Grasen. Ich habe nämlich noch gegrast, als auf einer wirklichen Wiese längst alles abgegrast gewesen wäre. In Ihrem Brief aber wuchs alles immer wieder nach. Die Wirkung Ihres Briefes, ich kann mir diese Wirkung nicht erklären, auch jetzt noch nicht nach 14 Tagen und Nächten. Normale Sätze, sympathische, aber doch ganz gewöhnliche Mitteilungen. Aber jeden Satz, jedes Wort spüre ich so direkt, wie ich sonst Sprachliches nicht spüre. Die Person selbst, das Lesen, eine vollkommene Vergegenwärtigung. Ich sah sie, hörte sie, obwohl ich sie in Wirklichkeit nur 2 oder 3 Sätze sagen hörte. Zuerst 14 Tage und Nächte warten, das eigene Dasein erleben als einen Mangel, erleben, wie du jede Wahrnehmung, jede Spürbarkeit überhaupt nur noch als ihr gewidmet erlebst. Obwohl es mit ihr nichts zu tun hat, denkst du, wenn du dir die Schuhe anziehst, dass sie das sieht, wie du dir die Schuhe anziehst. Und du merkst, dass alles, was man tut und denkt, nicht nur das ist, was man tut und denkt, sondern dass das immer hinausdrängt aus der augenblicklichen Situation, dass in allem diese Tendenz ist zu ihr hin. Jetzt also der Brief an sie. Schreib drauf los, überleg nichts, überlass dich deiner rechten Hand. Um von meiner Schwererträglichkeit zu reden, alle Frauen, die ich sehe, sehe ich nackt. Wahrscheinlich stammt das aus der frühen Jugend, in der nichts so verboten war, wie an die Nacktheit einer Frau zu denken. Ich bin bis zum heutigen Tag fixiert auf diese Entblößungsautomatik. Ich ziehe Frauen aus und aus und aus. Sie natürlich auch, gnädige Frau. Brechen Sie also den Verkehr, den es nicht gibt, mit mir, brechen Sie ihn sofort ab. Iris zählt diese Entblößungssucht zu meinen Unerwachsenheiten. Andererseits sagt sie, meine Unerwachsenheit für immer, das sei das Einzige, was gegen den Kalender besteht. Übrigens, In mir ist nichts so krass vorhanden wie das Gefühl, dass alles, was ich vor ihnen tue und denke, völlig sinnlos ist, weil es für den Zustand, den ich erlebe, keine Art von Wirklichkeit gibt. Dass ich sie nicht mehr sehen werde, ist mir so gegenwärtig wie sie selbst. Ich will und werde sie nicht mehr sehen, aber eben deshalb, so gaukelt es mir vor, deshalb muss ich ihre Allgegenwart in mir nicht bekämpfen. So grüßt sie der Brief Abenteurer, den es verschlägt, wohin es will, nicht er, Basil Schlupp. Dann antwortet sie: Lieber Herr Schlupp, Ihr Brief hat in mir eine große Ruhe bewirkt. Ich muss, was Sie sind und schreiben, Corbinian nicht mitteilen. Corbinian hat ein Recht, alles, was es gibt, messen zu wollen. Sie machen sich prinzipiell unermesslich. Wahr ist, dass wir, Sie und ich, so schön irreal sind, dass wir das unseren Nächsten, die wir offenbar beide gleichermaßen lieben, nicht zumuten wollen. Sie sehen, ich habe noch damit zu tun, dass ich Corbinian nicht sagen kann, der Schriftsteller Basil Schlupp, von dem er wahrscheinlich kaum etwas gehört hat, der schreibe mir Briefe. Ich sage mir, das kommt noch. Dann sage ich es ihm und behelfe mich vorerst wie Sie. Wie Sie von Ihrer Iris schwärmen, so kann ich von meinem Corbinian schwärmen und dass wir von unseren Eheliebsten schwärmen, das ist doch einfach ein unübertrefflicher Gesprächsstoff. Ich habe übrigens nichts dagegen, dass sich unser, sagen wir, Briefwechsel zu einem Geständniswettbewerb entwickelt. Bei den Griechen hieß Wahrheit zuerst noch Unverborgenheit. Übrigens eine Tochter des Zeus, die Aletheia. Dass Sie und ich die Unverborgenheit als unsere Fahne hissen, das gefällt mir besser als das Geständnis zählen. Corbinians Lieblingssatz stammt übrigens von seinem Vorbild, dem großen Proteinkristallographen Robert Huber. Unser Unwissen wächst mit unserem Wissen. Das ist mehr als tröstlich. Ich vermehre, wenn ich Ihnen mehr mitteile, als ich will, Ihr Unwissen. Und Sie tun das auch. Ich stricke also schon ganz schön mit an Ihrem raffinierten Unschuldsgewebe. Tatsächlich glaube ich an unsere Unschuld. Adieu, Maya Schneilin. Dann er, liebe Frau Schneilin, dass man, obwohl man einander nicht kennt, so viel zu gestehen hat. Wenn ich in den Zeitungen lese, wie getötet wird von Männern und von Frauen, dann wird nichts so deutlich, wie dass ich niemals jemanden töten könnte. Und das produziert bei mir die Vorstellung, dass ich jemand bin, der nichts ernst meint. Warum aber habe ich gestern Nacht geträumt, ich hätte Iris getötet? Wie, das kam nicht vor. Der Inspektor beugte sich zu der Toten hinab. Wir sahen, dass die Tote nicht ganz tot war. Sie machte den Mund auf. Der Inspektor kniete nieder, fragte, wer es gewesen sei. Und sie sagt, sie wisse es nicht und stirbt. Da bin ich aber froh. Und erwache und greife hinüber zu Iris und streichle sie lange. Ich habe Iris diesen Traum noch nicht erzählt. Und Ihnen erzähle ich ihn. Warum? Man muss nicht alles, was man tut, auch noch begreifen. Ich kann Iris diesen Traum nicht erzählen. Noch nicht. Träume sind das Brandaktuellste in uns. Und dieser Traum ist ein Angsttraum. Aber warum habe ich Angst, dass es passiert? Doch nicht durch Sie. Und wie mich Iris noch erlöst, noch im Sterben, sorgt sie dafür, dass ich unschuldig bin. Ich war ja im Traum sofort von jedem Druck befreit. Iris bestätigt, ich kann es nicht gewesen sein. Und das ist die Logik des Traums. Zuerst träume ich, dass ich sie getötet habe, dann, dass ich es nicht war. Der Traum widerlegt sich selbst. Und dass er das tut, ist die Erlösung. Ihnen sage ich's, Iris noch nicht. Und Das ist ein Verrat. Ihnen etwas mitzuteilen, was Verrat heißen muss, tut mir gut. Egal, ob ich Iris oder mich verrate, Ihnen gegenüber bin ich gern ein Verräter. Es bringt mich Ihnen näher. Die kein bisschen zu steuernde Gewissensmaschinerie zwingt mich jetzt, Ihnen auch noch einen Traum von Iris zu erzählen. Iris erzählte mir diesen Traum lachend. Also Iris, die selber selten lacht, erzählt mir lachend diesen Traum, sie sei eine Lyrikerin. Sie habe gerade einen Gedichtband unter dem Titel »Die Anbetung der Notwendigkeit« veröffentlicht. Und der Bundestagspräsident habe ihre Gedichte furchtbar verhöhnt, im Bundestag, übertragen im Fernsehen. Dann sei er ins Haus gekommen, um sich für diesen Hohn zu entschuldigen. Sie habe ihm aber dazu keine Gelegenheit geben wollen, also sei sie vor ihm geflohen durch das ganze Haus, auch durch Stockwerke, in denen wir nicht wohnten. Iris lachte, aber ich konnte meinen Schrecken kaum verbergen. Sind wir nicht verantwortlich für die Träume unserer Nächsten? Aber mit Iris sprechen darüber konnte ich nicht. Ihr Basil Schlupp. Sie antwortet: Lieber Basil Schlupp, nennen wir es ein Experiment, in das wir, ohne es zu wollen, hineingeraten sind. Ich gebe zu, mein Mund ist voll ungebrauchter Wörter. Wenn nur die Frauen auch eine Religion geschaffen hätten oder stiften würden, anstatt den Männerreligionen zum unverdienten Erfolg zu verhelfen. Aletheia wäre mein Ziel. Corbinian hat am Freitag wieder den 39 Rosenstrauß gebracht, immer zum Geburtstag, weil du, sagt er, nie älter als 39 wirst. Weil ich, als er diesen Strauß zum ersten Mal gebracht hat, weil ich mich da nicht gleich gewehrt habe, ist dieser Strauß jetzt ein Ritual. Ich hätte schreien sollen, wie die Rosen geschrien haben, 39 Schreie in einem Schrei, blutrote Rosen, Freilandrosen, abgeschnitten, meinetwegen. Ich bin Vegetarierin, das weiß er, und lässt jedes Jahr 39 Rosen abschneiden. Letzte Woche war es wieder soweit. Roderich muss ihn auf einem Umweg zu dieser Gärtnerei fahren, in der es diese duftigen, blutroten Freilandrosen gibt, mindestens einmal im Jahr diese Liebeserklärung mit blutroten Rosen. Es gibt zwischen Corbinian und mir nichts, was sich so ins Unsägliche entwickelt hat, wie seine Blumengabe. Jetzt habe ich auch ein bisschen Verräterin gespielt. Aber als ich es einmal sagte zu Corbinian, im nächsten Semester biete ich ein Seminar an über Karl Barths, der Römerbrief. Da kam Roderich mitten unter der Woche und brachte mir die berühmt-berüchtigte erste Fassung des Barthschen Römerbriefbuches. Es ist einfach unglaublich, was dieser Mann vermag. Sie als Nicht-Theologe können nicht ermessen, was er da in wenigen Tagen vollbracht hat. Das Buch des größten Theologen des 20. Jahrhunderts in der ersten Fassung, die wirklich nirgends mehr zu haben ist, weil sie damals 1919 eine Sensation war und eine Revolution des Denkens auslöste. Ich darf vermuten, dass Ihnen der Name Karl Barth keine besondere Regung wert ist. Als Corbinian sagte, er könne auf diesen Schweizer seriös eifersüchtig werden, da hätte ich sagen sollen, dass ich mit einem Menschen, dem Karl Barth nichts bedeute, auch keine Nähe mehr wolle. Das war unsere Sturm- und Drangzeit. Aber unverständlich ist es mir auch heute noch, dass ich es aushalte, Corbinian die Kraft Karl Barths noch nicht spürbar gemacht zu haben. Jetzt verrate ich Ihnen ein Lebensgeheimnis. Ich kann mit Corbinian nur so zusammenleben, weil ich der Zeit entgegenlebe, in der ich ihm Karl Barth erlebbar machen werde. Das weiß ich ganz sicher, diese Zeit wird kommen. Corbinian ist unendlich tolerant, vernichtend tolerant. Ich könnte auch sagen, es ist ihm egal, was Gott für mich ist. Darum hat mich Ihr Satz berührt, dass Sie, weil Sie wissen, dass Sie nicht töten können, sich vorwerfen, Sie nehmen nichts ernst. Diese Art Schlussfolgerung mag ich. Verstehen Sie wenigstens so viel, dass Religion etwas anderes ist als das, was in unserer Welt dafür gehalten sein will. Und dass ich mich bekenne, eine Empfindung, die religiös genannt werden kann, ist das Erlebnis vollkommener Geschichtslosigkeit. Das reine Hier und Jetzt und sonst nichts. Bitte fangen wir nicht an, uns darüber auseinanderzusetzen. Nur, ich stelle es mir augenblicksweise schön vor, dass wir die Gewohnheit hätten, alle unsere Behauptungen und Rechtfertigungen so weit zu treiben, bis sie sich in ihr Gegenteil auflösen und uns zurückließen in einer Art Armut. Die Theologin überzieht und trotzdem, sie und ich, wir sagen einander, was wir keinem anderen sagen können, was wir aber ungesagt nicht ertragen. Wir sagen einander das Unsägliche. Bitte verhalten Sie sich dazu nicht. Ich glaube, da sind wir einig. Bevor ich noch seelsorgerischer werde, höre ich auf. Ach ja, was ich heute gelesen habe, es war der Bruder Senecas, der Paulus verhaften ließ. Und jetzt wieder der Basil. Liebe zu sehr Abwesende, weil ich nicht einsehe, dass ich Ihnen etwas, was mir wichtig ist, verschweige, gestehe ich, dass ich eine Art Angst habe, wenn von Ihnen eine Zeit lang nichts kommt. Unsere Buchstabenketten, ja, das sind Hängebrücken über einem Abgrund namens Wirklichkeit. Ich erlebe mich hinüberhangelnd, ohne je drüben den Fuß setzen zu können auf etwas, was mich trägt. Ich lebe von Ihnen, das erlebe ich. Das ist doch nicht nichts. Und schnell noch, ich bitte darum, Ihren Vornamen gebrauchen zu dürfen. Ihr Vorname ist ein Magnetsturm. Er ist das Wort aller Wörter. Ich möchte untergehen in diesem Wort Maya. Das hat mir noch gefehlt, dass Sie Maya heißen. Warum nicht Gerda, Inge, Anneliese? Ihr heute Ausgelieferter. Und Sie, lieber Basil Schlupp, Sie stecken mich an, ich will Ihnen etwas schreiben, etwas ganz Bestimmtes, von Ihrem letzten Brief bewirktes, und dann schreibe ich Ihnen doch etwas ganz anderes. Die Verratslust, die haben Sie mir angetan. Eigentlich schreiben wollte ich Ihnen, dass Ihr Hängebrückenbild einer evangelischen Korrektur bedarf. Unsere Wörterbrücke wird in die Luft gebaut. Von einem festen Drüben kann noch nicht die Rede sein. Die Wirklichkeit als Abgrund lasse ich zu, vorerst. Eine evangelische Theologin hat bei ihrem Meister gelernt, voraussetzungslos zu denken, zu fühlen, zu schreiben, in der freien Luft schwebend, sagt der Meister, ohne Sicherung, durch keine Sicherung behindert, sagt der Meister. Dagegen ist Ihre Wörterbrücke eine bloße Metapher. Ich möchte Sie verführen zum Brückenbau ins Voraussetzungslose. Wir wissen nicht, wo wir landen werden, aber wir können es nicht lassen, ins Voraussetzungslose zu bauen, von Wort zu Wort zu Wort. Ihre frohgemute Theologin. Liebe Maestra, schreibt der Basil, das sind Sie jetzt mit Ihrer freischwebenden Brücke doch geworden. Und da sie auch noch voraussetzungslos und sicherheitsabweisend ist, ist sie reine Theologie. Wie hiesig war dagegen die Buchstabenkette, an der ich mich zu Ihnen hinüberhampeln wollte. Ihr Basil. Und Sie, plötzlich jetzt mit Datum, 16. Oktober 2010. Lieber mir gerade Erschienener, bevor mir an Bord verboten wird, mein iPhone zu benutzen, schnell noch die Nachricht: Die mir von Ihnen zugerufene E-Mail-Adresse habe ich aufgeschnappt und benütze sie gleich, um sie zu bewahren. Ein inniger Dank an die Technikwelt, dass sie uns mit dem E-Mail eine Adressierung geschenkt hat, die in jedem Gewimmel per Zuruf funktioniert. Ich hätte mich, auch wenn ich nicht ohnehin dran wäre, sofort gemeldet. Was gerade auf dem Flughafen passierte, gehört in mein Fach. Wunder. Dass ich in der Eincheckschlange zum Gate 9 stehe und Sie gerade aus dem Gate 8 kommen, darüber dürfen wir uns zumindest wundern. Ich auf dem Weg zu meinem Vater in Starnberg, Sie, das habe ich noch gesehen, aus Frankfurt kommend, dann unser starres Staunen, dann in dem Augenblick, als ich weitergeschubst werde, rufen Sie mir Ihre E-Mail-Adresse zu. Höchste Geistesgegenwart. Ohne Ihre E-Mail-Adresse hätte die Begegnung nur in meinem Kopf stattgefunden haben können. Corbinian hatte mich bis ans Gate begleiten wollen. Ich habe es ihm so strikt ausgeredet wie noch nie. Das tut mir jetzt fast leid. Fast. Dass sich unsere Wege in wunderbarer Weise an diesem Oktober-Samstagabend auf dem Tegeler Flughafen zwischen Duty-Free und Zeitschriftenladen gekreuzt haben, das verdient, ein Ereignis bleiben zu dürfen, durch nichts beeinträchtigt. Mein Job ist das Unfassbare, das Wunderbare. Das Wunder. Unser einer lernt das mit dem Jüngling von Nain, dem Hauptmann von Kapernaum. Ein Theologe, sagt der Meister, ist ein irreparabel verwunderter Mensch. Ich missbrauche meine Profession, wenn ich mich nicht abhalten kann, in unserer Begegnung das zu sehen, was bei uns ein Konkretissimum der Gnade heißt. Wenigstens ein Zeichen darf ich es doch nennen. Mir ist es wie einem Fluss, der über die Ufer tritt, dass ich so anfällig bin für das Inkoordinable. Das habe ich nicht gewusst, habe ich doch gar nicht wissen können. Ich bin eine Spätberufene, vorher quer durch die Fakultäten, dann gelandet bei der Wissenschaft, die keine sein dürfte, Theologie. Ich muss schließen, das Boarding, Ihre seltsam fröhliche Davonfliegerin Meyer-Schnallin. Und dann schreibt sie ihm gleich noch einmal: Lieber, lieber Freund, jetzt verrate ich nur noch mich. Was ich zurzeit lese, schon seit Wochen, und verriet es nicht, jetzt aber verrate ich es. Karl Barth, Charlotte von Kirschbaum, Briefwechsel, Band 1, 1925 bis 35, 559 Seiten. Und da steht dein Karl Barth und Lollo. Er verheiratet mit Nelly, 5 Kinder und schon der Star am öde gewordenen Religionshimmel Europas und doziert sich und sie gleich hinein in die Ermöglichung des Unmöglichen. Da steht, ich habe mir mit diesem Brief meine eigene Not ein bisschen vom Herzen geschrieben, wie gerne wollte ich, es wäre dir auch ein wenig damit geholfen. Nein, mir so wenig wie Lollo. Immer wieder bricht zum Glück der Mensch selber durch, durch die versuchte Ablenkung ins Theologische. Da steht, nur davor habe ich jetzt Angst, du könntest plötzlich nach München reisen und nicht zu mir kommen wollen. Gell, du kommst. Diese Entwicklung, das zu erleben, diese eigentlich am herkömmlichen, aber immer schon sittlichen, scheitern müssende Entwicklung, die doch keine Sekunde lang scheitern darf, das ist eine Hochfahrt der Seele ins absolut Wohltuende. Das ist der schmerzensreiche Triumph des Richtigen über das Falsche. Das von Brief zu erleben, ist die Stärkung des Gefühls, das bis zu diesem Augenblick heimatlos war. Da steht, es gibt ein freilich schwer zu umschreibendes gewisses Recht, das wir aufeinander haben, und dieses Rechtes dürfen und werden wir uns freuen. Du sollst also nicht nur mit Angst hierher kommen, sondern auch mit Freude. Was dieses Lesen mit mir macht, das sage ich nicht. Aber ich sage Ihnen den Vorgang überhaupt. Ich verrate Ihnen diesen Vorgang und nehme mir es nicht übel, dass ich es Ihnen verrate. Ich habe dich halt so lieb, steht da, dein K. Bitte bedenken Sie, er war und ist mein Meister, den ich geprüft und geprüft habe, wie ich noch nie etwas oder jemanden geprüft habe. Und es ist kein Fehl an ihm. Sie dürfen es mir, wenn Sie können, übel nehmen, aber er hat mich in eine Stimmung hineingeschrieben, die mich zu Ihnen du sagen lässt, Basil. Falls es dich interessiert, wie so etwas geschieht, empfehle ich die Lektüre. Karl Barth, Charlotte von Kirschbaum, Briefwechsel. Da steht, was ich heute Nacht von dir geträumt habe. Nein, das geht nicht aufs Papier und du brauchst überhaupt nicht alles zu wissen. Dein K. Also, lieber, die Gelieferte. Er antwortet, Liebe, es gibt noch Übermut. Ich lasse für Karl Barth eine Messe lesen. Aber wie verkrafte ich das, dein Du? Ich war immer per Du mit dir. Das hast du gemerkt. Nichts Wirkliches hatte je so viel Leben wie das, was du mir geschrieben hast. Du hast mein vor dir gelebtes Leben entwertet. Ich schäme mich meiner früheren Gefühle, Ausnahme ihres. Ich möchte nicht der sein, der ich war, ich möchte der sein, der ich durch dich bin. Mein Interesse für das Mögliche schrumpft, dein von dir Lebender. Dann sie, lieber Liebster, wenn deine Liebe und meine Liebe eine Liebe werden, geht die Welt unter. Martin Luther, per fiducialem desperationem tui. Und Karl Barth übersetzt das so, den nächsten Schritt in getroster Verzweiflung tun, deine Vertraute. Dann er, Liebste, wenn deine Verzweiflung und meine Verzweiflung eine Verzweiflung werden, erlischt alles Unmögliche, dein dir ganz und gar Gehörender. Und dann kommt nichts mehr von ihr. Da notiert er, auch wenn ich mir mit aller Geisteskraft, die ich doch eigentlich haben müsste, sage, dass auch heute nichts, wieder nichts da sein kann, auch wenn ich mir das vorsage, wenn dann der Apparat meldet, es sind keine Objekte in dieser Ansicht vorhanden, dann ist es ein Schlag. Es bleibt eine Art Betäubung. Wenn es nicht nötig gewesen wäre, wäre sie nicht verschwunden. Heiße den Schmerz willkommen, verhöre ihn nicht, frag nicht nach Gründen. Gründe für etwas sind immer billig. Dass sie mich in Tegel gesehen hat, wie sie mich gesehen hat, das kann ihr nachgegangen sein. Das kann's gewesen sein. Ich hatte noch, bevor ich sie dort sah, ihre Haare gesehen. In diesem nichtssagenden Menschen mehr diese Erscheinung, diesen Schein. Als sie weg war und als ich weg war, war ich noch gefangen von diesen hellsten, straff über den Kopf gezogenen Haaren und ich erinnerte mich daran, wie ich nach dem Bellevue-Abend vergeblich nach einem Ausdruck für diese Haarhelligkeit gesucht habe. Jetzt im Tegelschen Durcheinander war es plötzlich klar. Ihre Haare sind genauso hell wie die Sonne, wenn sie mittags um 12 durch einen dünnsten Schleier durchscheint. Der Schleier macht die Sonne farbig. Und eben diese Mittagssonnenfarbe ist die Farbe ihrer Haare. Farbe ist zu viel gesagt, es ist nichts als Helligkeit. Sonnenlichthell sind ihre Haare. Mit diesem Eindruck fuhr ich heim. und musste noch einen Eindruck horten. In diesen 2,5 Augenblicken, ihr Mund, durch den Willensanteil an ihrem Mund, wird der schöner als ein bloß sich selbst überlassener Naturmund. Wir waren ein Paar, das von dem lebte, was es zur Sprache bringen konnte. Morgen wieder an den Apparat gehen, es sind keine Objekte in dieser Ansicht vorhanden. Und dann schreibt er ihr doch noch einmal. Liebe Verschwundene, dass nichts mehr kommt, muss das hingenommen werden? Passt das zu dem, was wir gewesen sind? Ein Aufhören, das rätselhaft zu nennen, eine Lyrisierung des brutal Geschehenen wäre. Ist das theologische Machart? Aufhören mit einer Unerklärlichkeit? Gibt es nicht ein Menschenrecht auf Verständlichkeit? Es grüßt, der nichts weiß. Und jetzt antwortet sie: Sehr geehrter Herr Schlupp, es muss möglich sein, Fehlgegangenes zu korrigieren. Im falschen Verharren ist unwürdig. Durch Ihr hochgreifendes Appellieren nötigen Sie mich, Sie auf etwas hinzuweisen, was ich lieber Ihrem Nachdenken überlassen hätte. Ihr Interview mit der Überschrift »Gelegenheit macht Liebe«. Dass die Überschrift von der Redaktion stammt, ist mir klar, aber sie ist gerecht, sie drückt aus, was dann als von Ihnen gesagt folgt. Darüber will ich keine Auseinandersetzung. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es ist eine Frage des Stils. Ohne Groll und mit guten Wünschen für Ihre Zukunft, Maya Schneilin. Er antwortet: Sehr verehrte Frau Professor, die Interviewerin hat gefragt, welche Rolle haben Frauen in ihrem Leben gespielt? Ich habe geantwortet, dass ich Frauen gegenüber immer höflich sein wollte. Dass das meiste, was zwischen mir und Frauen geschah, aus Höflichkeit geschah. Sollte das ihren Unwillen geweckt haben? Ich werde Iris das verhängnisvolle Interview lesen lassen. Er lässt Iris lesen, sie hat es gelesen, dann schreibt er: Iris hat es gelesen. Sie sagt, es sei die übliche Mischung aus Prahlerei und Selbstbezichtigung. Wobei Prahlerei die Kraftquelle sei, auch die Selbstbezichtigung sei Prahlerei. Vielleicht können Sie so informiert das Interview noch einmal lesen. Mir würde es schon helfen zu erfahren, womit ich Sie verletzt habe, als der Ihnen immer noch ergebene Basil Schlupp. Dann Sie, sehr geehrter Herr Schlupp, Ihr Brief ist eingetroffen. Ich habe ihn nicht gelesen. Dass Sie sich mit Hilfe von Argumenten ins Recht setzen, bezweifle ich nicht. Ihr Interview für diese Frauenzeitschrift hat mir demonstriert, wie sehr ich hereingefallen bin. Sie haben mir eine Lebensnotwendigkeit vorgespielt, die es für Sie gar nicht gibt. Für Sie war es 100-mal geübte Routine, Höflichkeit nennen Sie, was Sie Frauen gegenüber produzieren. Sie waren immer höflich zu mir und dabei lassen wir es. Dass Sie diese Höflichkeit so gut beherrschen, dass die, denen gegenüber sie ausgeübt wird, Sie für alles andere, nur nicht für Höflichkeit halten, das eben ist Ihre Kunst. Und das wissen Sie jetzt, ich werde keinen Ihrer Briefe mehr lesen. Mit guten Wünschen, Maya Schneilin. Dann schreibt er zurück: Sehr verehrte Frau Schneilin, dass Sie meine Briefe nicht mehr lesen, ist für mich kein Grund, Ihnen nicht mehr zu schreiben. Ich bin Schriftsteller genug, dass ich auch dann noch schreibe, wenn ich weiß oder annehmen muss, dass kein Mensch mich noch liest. Im Gegenteil, nicht mehr gelesen zu werden, befreit von jener nie ganz zu überwindenden Schwäche, verständlich sein zu müssen. Tatsächlich sind wir Schriftsteller, solange wir ans Verständlichsein denken, schon halb verloren. Verständlich sein, dann ist das gleich auch annehmbar sein, zurechnungsfähig sein, brauchbar sein und so weiter. Mit all diesen Notwendigkeiten belegt, erstirbt die Fähigkeit, dich auszudrücken, wie du es eigentlich möchtest und solltest. Ich nehme an und hoffe, so gehe es nicht nur Schriftstellern, sondern allen Menschen, einem anderen verständlich zu sein, macht aus jedem eine schlichte oder schlechte Übersetzung dessen, was wir sind, was wir sein könnten, wenn wir einem anderen verständlich wären, ohne dass wir uns übersetzen müssten, übersetzen in die Sprache des anderen. Ich nenne diese Fundamentalbedingung, die mir, die uns auferlegt ist, Höflichkeit. Man kann das auch Lügen nennen, weil mich Wahrheit, wenn ich gefallen oder auffallen will, nicht interessiert. Mich könnte beruhigen, dass ich unter Intellektuellen kein Sonderfall bin. Auch die, die auf alles, was ist und geschieht, mit vernichtender Kritik antworten, auch die tun das, um zu gefallen. Wir liefern zustimmende oder vernichtende Hymnen und jeder von uns wird durch seine Art Gefallsucht deformiert. Sie haben in dem Interview meine Gefallsucht gespürt. Sie haben daraus geschlossen, dass alles, was ich Ihnen geschrieben habe, ganz unwahr sei, weil es nur von der Sucht, Ihnen zu gefallen, diktiert war. Dass ich meine Gefallsucht Höflichkeit nenne, finden Sie schrecklich. Ich gehe noch weiter. Die meisten meiner Geschlechtsbegegnungen mit Frauen waren Akte der Höflichkeit. Ich will, um zu beweisen, dass ich Sie verstanden habe, auch noch sagen, was Ihnen gefehlt hat in dem Interview Gelegenheit macht Liebe. Ich hätte mich positionieren sollen, etwa so. Ein Leben lang war ich der Sklave der Opportunität, jetzt aber zum ersten Mal bin ich der Komponist einer jeden Himmel erstürmenden Melodie, meiner durch eine Frau, durch diese Frau geweckten Melodie, und ich kann nicht anders, als darüber glücklich zu sein. Das haben Sie erwartet von mir. Dass ich die alte Leier produziert und auch noch denunziert habe, das hat Sie verletzt. Sie nennen es Verrat. Aber dass wir, Sie und ich, von der Unmöglichkeit gelebt haben, das müssen Sie doch zugeben. Ich kann nicht leben ohne das Unmögliche und das sind wir, Sie und ich. Und ich begreife nicht, dass Sie jetzt ohne das Unmögliche leben können. Dann antwortet sie, lieber Basil Schlupp, hätte ich's doch nicht gelesen. Prostratio heißt das in Ihrem Kirchenlatein. Sie sind eben doch ein Katholik durch und durch. Das haben Sie intus, das sich niederwerfen der ganzen Länge nach mit ausgestreckten Armen, Karfreitagsliturgie, die wir nicht ohne Neid zur Kenntnis nehmen. Überzeugt haben Sie mich nicht. Sie haben den Mangel in Ihrem Interview bei allen möglichen Namen genannt, den Verrat kaum vorkommen lassen. Das, was ich als Verrat empfunden habe. Ein bisschen besser stünde ich da, das weiß ich, wenn ich gestehen würde, dass mir das Unmögliche, das wir sind, fehlt. Ich käme mir ohne Unmögliches arm vor. Und jetzt haben Sie mich da, wo Sie mich hinhaben wollten. Dann kann ich auch gleich sagen, du solltest dich nicht zu sehr darüber freuen, dass dir das gelungen ist. Es grüßt die wieder Hereinlegbare. Aber Sie bleiben ein Verräter. Und ich muss aufpassen, dass das Wort jetzt auf Sie angewendet nichts von der Fasszärtlichkeit mitkriegt, die es hatte, als wir noch in unseren Ehegehegen Verrat spielten. Unsere Rechtfertigung war die Aussichtslosigkeit. Weil es aussichtslos war, durfte es sein. Ich gebe zu, dass mir die Kraft zum Hoffen ausgegangen ist. Ich werde nicht einmal mit dir fertig. Von mir ist nichts mehr zu erhoffen zur Verbesserung der Welt. Ich werde meinen Beruf aufgeben. Was ich mit mir durch dich erlebte, hat mir gezeigt, dass ich nicht hinauskomme über mich. Nur weil du genauso schwach bist wie ich, hältst du mich für stark. Ich verzichte auf diesen mir von dir angedienten Schein und ergebe mich dir, so schwach wie ich gerade bin, deine Kapitulierende. Und dann er noch einmal, liebe Maya, in Schwächebekenntnissen bin ich unschlagbar. Ich komme mir verwüstet vor, das kannst du von dir nicht sagen. Ich habe mir nicht vorzuwerfen, dass ich zur Verbesserung der Welt nichts beitragen kann, aber dass ich mir deine Augenbrauen nicht merken kann, das habe ich mir vorzuwerfen. Ach, lass uns zurückfinden zu unserer Verantwortungslosigkeit. Wenn wir zu zweit einsam genug sind, sind wir unerreichbar. Ich möchte bei dir sein, wenn es kalt ist. Ich möchte bei dir sein, wenn es heiß ist. Ich möchte bei dir sein. Dein von der Aussichtslosigkeit Geschlagener. Ich danke Ihnen.